Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich heiße dich ebenfalls willkommen.
Heute Geschichtsbeschluss der SED.
Genau.
Ist das sowas wie der Historikerstreit von oben?
Also am Schluss werden wir wahrscheinlich auf so Fragen kommen, die auch im Historikerstreit eine Rolle gespielt haben. In diesem Falle war es ein bisschen was anderes, weil einfach die SED natürlich eine Kaderpartei war, die nicht demokratisch in unserem Sinne war. Gleichwohl es da Wahlen gab und Listen aufgestellt wurden, aber es war eben die einzige Partei und die hatte eine andere Struktur als, ich sag mal, die CDU oder die SPD. Sie war hervorgegangen nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Zwangsvereinigung von kommunistischer Partei und sozialdemokratischer Partei innerhalb der damals noch sogenannten Ostzone, aus der dann später 1949 die Deutsche Demokratische Republik wurde.
Den Zwang ausgeübt hatte mittelbar die KPD damals, ne? Also die Kommunistische Partei unter Anleitung Moskaus.
Ja, also Moskau hat den Zwang ausgeübt, ja, gut, ja. Und die KPD wollte, weil sie verschwindend gering war, natürlich unbedingt die SPD sich einverleiben, die eine sehr viel größere Verbreitung und auch Anerkennung hatte. Und natürlich stand hinter der KPD Moskau beziehungsweise Stalin. Und natürlich war das in der DDR-Bevölkerung zunächst mal ein Manko, weil also die Leute natürlich nicht so furchtbar begeistert davon waren, nun in den kommunistischen Block einbezogen worden zu sein, ohne dass sie dazu gefragt wurden. Jedenfalls hat die KPD das sehr favorisiert. Die SPD hat sich, ich sag mal, gewehrt, aber eben nicht entscheidend genug. Also sie konnte sich auch nicht wehren, das kann man wohl so sagen. Aber es sind auch viele geflohen und es ist einfach, diese Strukturen sind ausgelöscht worden, sage ich mal, von der SPD. Mhm. Das merkte man übrigens bei den ersten freien Wahlen 1990, als jeder dachte, naja, das ist Stammland der SPD. Also da ist die Partei gegründet worden, da gab es wesentliche Programmparteitage innerhalb der damaligen sogenannten fünf neuen Bundesländer. Und das Gegenteil war der Fall. Auf einmal war die CDU die stärkste Partei, weil Helmut Kohl da von blühenden Landschaften gesprochen hat und ähnlichen Dingen. Also insofern ist das alles so ein bisschen verwischt worden. Aber das ist jetzt eigentlich, führt so ein bisschen weg vom Ganzen. Wichtig ist zu wissen, dass die SED und die Staatsführung der DDR natürlich in engem Zusammenhang mit der Sowjetunion stand, also mit Moskau. Und dort herrschte die Meinung vor, dass Gesellschaften nur mit einer klaren Hierarchie und klaren, ich sag mal, Verordnung zu regieren sind. Und dazu gehört eben auch das Geschichtsbild. Also was wissen wir von unserer Vergangenheit? Mhm. Was gehört dazu und was gehört nicht dazu? Und um das, ich sag mal, klar zu haben, wurde 1955 nach ungefähr, ich glaube, ein, zwei Jahren Diskussion dieser berühmte Geschichtsbeschluss gefasst. Und der bedeutete in der Auswirkung, dass klar war, wer Geschichte studieren möchte in der DDR, musste sich sozusagen diesem System unterwerfen. Und das machte tatsächlich Selektionen innerhalb der deutschen Geschichte. Ich sage mal so ein Beispiel, was besonders beliebt war auch in der DDR. Die Bauernkriege, die wurden natürlich hervorgetan, weil das sozusagen der Aufstand der Verarmten war, der Kampf um Gleichberechtigung, der Kampf um gleichen Lohn für starke Arbeit und so weiter. Also all diese Kampfbegriffe, die man auch in der DDR oder in der sozialistischen Welt gut vertreten konnte, die waren ja 1525 begann dieser Bauernaufstand auch vertreten. Die Bauern hatten auch politische Forderungen aufgestellt, die das noch so ein bisschen in ein Stück Papier sozusagen gegossen haben. Und das also wurde hochgehalten, natürlich die
sie wurden wirklich mit maximaler Gewalt niedergeschlagen.
Absolut.
Also das ist ja auch nochmal interessant, ne? Also weil das ist, du hast ja wirklich diese Antagonisten, also diese beiden Pole, ne? Also die armen, ausgebeuteten Massen und die Bourgeoisie, die mit aller Gewalt versucht, ihre kapitalistisch-imperialistischen, was weiß ich was, durchzusetzen.
Das
passt
wie das war auch, aufs Auge. Ich will das auch gar nicht, also der Bauernkrieg in Deutschland, das war eine schlimme Sache und ein Ausdruck von feudalistischer, imperialistischer Gewalt, wie immer du das sehen willst, das hat auch Karl Marx so beschrieben und deswegen war es natürlich auch für die DDR klar. Also das ist nur ein Beispiel. So, und so wurde dann also durch die Geschichte gepflügt und andere wurden einfach rausgefeuert, die einfach dann nicht, ich sag mal, relevant waren. Also ich sag mal, die Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht beachtet und wurde einfach nur mit einem Satz erwähnt. Oder Martin Luther, das war eben einfach nur Religion und das interessierte eigentlich wirklich nicht ernsthaft. Genauso wenig wie der Holocaust tatsächlich ernsthaft in der DDR-Geschichte eine Rolle gespielt hat, wie auch die DDR niemals sich an irgendwelchen Entschädigungsfonds oder Entschädigungsleistungen gegenüber dem Staat Israel beteiligt hat. So, das Zweite war, es wurde dadurch eine starke Selektion ausgeübt, wer auf den Hochschulen der DDR Geschichte studieren kann. Und wenn er dann Geschichte studierte oder sie, dann bekam er einen wirklich sehr selektiven Ausschnitt aus der Geschichte vorgesetzt, den er zu lernen hatte und den er dann auch entsprechend der Doktrin der SED weiterzugeben hatte. Und wer sich diesem System, also diesem Geschichtsbeschluss oder dieser Doktrin nicht unterwarf und das auch tatsächlich schriftlich festhielt, konnte nicht Geschichte studieren oder wurde einfach nicht zugelassen. Bedeutet, dass innerhalb relativ kurzer Zeit eine neue Generation von Historikern entstand und auch Lehrern, die Geschichte erteilten, die dann wiederum Generationen von Kindern belehrten, wie sie den Blick auf die Geschichte zu tun haben. Und das wiederum ist natürlich eine sehr starke Einschränkung, sage ich mal, der Pluralität oder des Pluralismus, was wiederum klar wird, weil das kein pluralistischer Staat war und auch keine pluralistische Partei. Also 1955 wurde der Beschluss gefasst und davor, zwei Jahre davor, 17. Juni 1953, hat es ja in der DDR den Aufstand gegeben. Es hat in Polen Aufstände gegeben, es hat in Ungarn Aufstände gegeben, also im Ostblock rumorte etwas. Und die Idee, die auch dahinter stand, ist, wir müssen versuchen, also aus der Sicht der SED-Führung, wir müssen versuchen, diese alternativen, schrägstrich aufrührerischen Gedanken, die dann zu sowas führen, was wir hier gerade sehen am 17. Juni, die müssen wir versuchen zu eliminieren. So, und dann haben wir uns überlegt, kann man eigentlich Geschichte wirklich weginterpretieren? Ja, indem du einfach sagst, das war anders. Und die Antwort lautet ja. Und das kann man auch sehr erfolgreich machen. Das war nicht nur in der DDR erfolgreich, das ist auch jetzt in Russland, in der Russischen Föderation erfolgreich. Weil Putin erzählt, der Krieg in der Ukraine, also das glauben die Leute auch, weil das an bestimmte Voreinstellungen anknüpft, ist erstmal die Vernichtung des Faschismus. Ja, das ist die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg, der trotz vieler Fehlentscheidungen Stalins und katastrophaler Vernichtung von Menschenleben durch völlig irrsinnige militärische Aktivitäten doch gewonnen wurde. Das wurde dann alles auf Stalin. Also Stalin war der große Sieger dieses Krieges, obwohl es eigentlich die Amerikaner waren. Dann war das also klar, dann wurde umgeschwenkt und jetzt ist es der Westen und die NATO, die die Russische Föderation überfallen wollen und die also den alten Gegensatz zwischen dem wahren, einzigen, heiligen Russland, Mütterchen Russland, und dem bösen, dekadenten, aufrührerischen und völlig durchgeknallten Westen. So, und damit knüpft der Putin an zwei gesellschaftlich weit verbreitete Erinnerungskulturen an, die im Grunde genommen gar keine Begrifflichkeiten brauchen, die einfach durch die Verben und oder die Worte schon reichen. Also Faschismus, da klackt bei jedem russischen Menschen,
großer gegen die Vater haben wir schon mal gewonnen.
Genau, gegen die haben wir schon mal gewonnen. Oder eben der böse Westen, also der dekadente, Coca-Cola-saufende, McDonalds-fressende Westen. Das sind alles dicke, verweichlichte, unchristliche Horden, die also das schöne Russland kaputt machen wollen. Das klappt auch, weil das war schon mal so. Die standen ja schon mal bei Moskau. Also, das ist sozusagen, das funktioniert. Und wenn wir das jetzt zu Ende denken, und das ist wirklich, dann das haben wir dann auch gemacht mit einem Prof, eigentlich ist Geschichte, so wie wir das hier die ganze Zeit erzählen in unseren Unterhaltungen und auch in den Büchern, die wir schreiben, eine völlig einseitige, nahezu unbegründete Interpretation von Fakten. Ich will mal ein Beispiel sagen. Am 25. März 1856 gab es in Potsdam eine Demonstration. Am 25. März 1856 hat in Potsdam die Sonne geschienen. So, das sind zwei Fakten, mit denen du nichts anfangen kannst.
Ja.
Du kannst aber sagen,
hätte es geregnet, wäre die Demonstration kleiner gewesen oder ausgefallen.
Genau, das interpretiert, oder sagst du, deswegen, weil die Sonne geschienen hat, haben sie demonstriert.
Oder so.
Ja, und der Nächste sagt,
ich kenne sogar Leute, die würden sagen, die Sonne hat geschienen, weil sie demonstriert haben.
Ja.
Aber die glauben auch, dass die Sonne aufgeht, weil der Hahn kräht.
Ja, genau. Ja, also Ich will nur sagen, du kannst da unendliche Interpretationen reinstecken. Wenn du irgendeinen Zettel findest, das wurde dann richtig, dass die Organisatoren der Veranstaltung sich vorher gestritten haben über den Ort oder über was weiß ich, dann kannst du daraus machen, sie hat stattgefunden, obwohl die Sonne geschienen hat. Mhm. Und damit hast du schon drei Interpretationen von ein und denselben Fakten. Wir sind in der Interpretation der Geschichte und in dem, was wir daraus machen, im Grunde genommen individuell unterwegs. In einer pluralistischen Gesellschaft schreibst du ein Buch und dann lesen das die anderen Historiker und sagen, das ist völliger Blödsinn. Und dann diskutierst du mit denen und dann gibt's einen Austausch und dann ist es gut.
Ja.
Es wird aber niemals eine feste, allgemeingültige Interpretation der Geschichte geben. So, und wenn du dir das zu Ende überlegst, dann ist nicht nur der Fliegenschiss von Alexander Gauland, 1000 Jahre erfolgreiche Geschichte, würde ich sofort sagen, völliger Unfug. Andererseits aber kann man eben auch sagen, na ja, also wenn der die Germanenstämme, die Thüringer und die Bayern und keine Ahnung was, als Vorläufer der Deutschen interpretiert, dann ist diese Geschichte in seinem Sinne erfolgreich, obwohl ich sagen würde, es gibt weder eine erfolgreiche noch eine nicht erfolgreiche Geschichte. Es gibt nur eine Geschichte, die zum Beispiel aus dem Ruder gelaufen ist. Also bei Holocaust und Zweiter Weltkrieg und ähnliche Dinge würde ich sagen, das ist eine solche Katastrophe, da kann ich nicht mit erfolgreich oder nicht erfolgreich kommen, sondern da muss ich andere Kategorien wählen, um das zu, sage ich mal, interpretieren.
Wobei, also gerade der Holocaust ja derart gut dokumentiert ist, dass da wenig Platz für Interpretation bleibt, oder?
Ein Beispiel, also nicht in der Motivation, das finde ich auch, aber zum Beispiel in der Spekulation, was wusste der Hitler davon? Da kannst du Seiten vollschmieren mit Pro und Contra. Mhm. Du kannst die Frage, kannst du auch machen, da kannst du wirklich auch Dissertationen drüber schreiben, warum haben die Menschen vorne nackte Leiber in den Ofen reingesteckt und hinten tote nackte Leiber rausgeholt, auf den Haufen gesteckt und angezündet. Warum? Wie macht man das? Was brauchst du für Voraussetzungen? Oder ist das so unvorstellbar, dass das so eigentlich gar nicht hat stattfinden können oder vielleicht auch so gar nicht stattgefunden hat, würden jetzt Revisionisten sagen. Mhm. David Irving zum Beispiel hat gesagt, das kann nicht sein. Das geht nicht. Ja, weil der hat Kalkreste von irgendwelchen Gaskammern abgekratzt, hat gesagt, da sind keine Chemikalien zu entdecken. Weil die natürlich von den Amis nachträglich auch wieder aufgebaut wurden. Aber egal, wirklich, du hast einfach einen unendlichen Interpretationsspielraum. Und das Problem ist jetzt, dass wir Dingen gegenüberstehen, die unsere, ich sag mal so, auf einer allgemeinen Akzeptanz beruhenden Interpretation der Geschichte völlig auf den Kopf stellen. Donald Trump widmet den Golf von Mexiko in den Golf von Amerika um. Donald Trump reaktiviert Südstaaten-Generäle und lässt nach ihnen Kasernen benennen. Mhm. Donald Trump säubert Museen, Bibliotheken, Universitäten, Schulen etc. oder Bildungseinrichtungen ganz allgemein von Büchern oder Lehrveranstaltungen, die in unseren Augen mehr oder weniger kriminell verlaufende Kolonisation der Westküste Amerikas.
Ja.
Also Karl May, Wilder Westen, ja, die Ausrottung der Indigenen, der Kampf gegen Reservate über Jahrhunderte oder über mehrere Jahrhunderte hinweg bis zum heutigen Tage, wo du die Lebensräume dieser indigenen Urbevölkerung des amerikanischen Kontinents immer weiter einschränkst, um sie schließlich letztendlich komplett auszurotten. Sie werden irgendwann von diesem Erdball verschwinden, weil die Weißen sich diesen Kontinent einfach untertan machen. So, und da gibt es viele furchtbare Ereignisse. Aber die werden aus der Geschichte rausgeschmissen. Die gibt's nicht mehr. Das heißt, wir erleben gerade zwei Antipoden in dieser Welt, die sich des gleichen Mittels bedienen und offenbar in ihren Bevölkerungen sehr erfolgreich damit reüssieren. Und das ist erschreckend, finde ich.
Absolut. Ist es denn aber auch Wenn natürlich zukünftige Historiker nur beurteilen können, ist es denn auch so wirksam wie im Dritten Reich, wie in der DDR?
Total, total.
Weil ja alles, was gerade passiert, also was gerade die USA auf dem Weg in den Faschismus, also versuchen an Geschichtsklitterung zu betreiben, das ist ja durchgehend gut dokumentiert und zwar weltweit durchgehend gut dokumentiert. Das heißt, selbst in 100 Jahren wird man höchstwahrscheinlich noch nachvollziehen können, wie es denn zu dieser Geschichtsklitterung gekommen ist.
Ja, das kannst du immer nachvollziehen. Das kannst du ja jetzt schon nachvollziehen. Das ist ja alles augenscheinlich. Also es ist der Kampf gegen das Woke.
Ja, ja.
Bei Donald Trump. Bei Putin übrigens auch. Die links-grün versiffte Woke-Gesellschaft ist für die ein rotes Tuch.
Ja.
Deswegen befinden wir uns ja auch in der Minderheit im Moment. Wir sind ja nicht bereit, selbst auch, jedenfalls noch, ist die Mehrheit nicht bereit, sagen wir es mal so, auch autoritäre Strukturen anzunehmen, um mit diesen beiden Antipoden mitzuspielen. Mhm. Ja, würde Europa jetzt auf einmal von Herrn Salvini, da diesem Türsteher aus Italien regiert, ja, dann sähe die Sache ganz anders aus. Dann würden wir auch auf einmal selber sagen, jetzt aber Schluss. Dann würde so ein Beschluss, wie die SPD-Linken heute veröffentlicht haben, man muss jetzt abrüsten und mit Putin verhandeln, der würde nicht mal die Schreibmaschine verlassen.
Genau, weil es sowieso schon passieren würde. Ja.
Ja, weil, ja, aber diese Meinung würde auch gar nicht sein, sondern sie, naja, das kann nee, ja auch
das,
anders
das,
sein.
Das wäre dann wahrscheinlich die vorherrschende Meinung. Wir müssen uns mit Putin gutstellen, weil ne, wir haben ja, die Maschinen, Russland hat die Rohstoffe, lass uns den Rest der Welt erobern.
Die Frage ist ja auch, ob wir nicht uns selbst so hochpumpen, ja, dass wir auf einmal selbst die dritte Macht sind, mit China die vierte. Was wir ja im Moment wirklich nicht sind. Aber ich sag mal.
Nö, aber ich meine, wenn wir hier 5% oder auch nur 3,5%, ja, also mit dir meinst du, wie ich wahrscheinlich auch Europa, EU, nicht Deutschland.
Ja, ich meine, nein, ich meine die EU. Ja, ja. Aber so, ich sag nur, ich bin mal gefragt worden jetzt, warum macht der Donald Trump das mit dem Golf von Mexiko? Das ist ja völliger Bullshit. Es ist völlig egal, ob wie das Ding heißt, ja. Mhm. Kannst auch Mare Nostrum sagen, es ist scheißegal. So. Ja. Weil in einer Milliarde Schulatlanten steht Golf von Mexiko. Und diese Schulatlanten werden noch lange in Gebrauch sein. Und dann hat der Prof, das war Barwierowski, der Berliner Professor, dann gesagt, na ja, aber es werden jetzt neue Schulbücher gedruckt.
Ja.
In Russland schon lange.
Ja.
Ja, und da werden einfach diese Geschichtsinterpretationen frei Haus reingeschrieben. Und natürlich ist es ja so, wir kommen zur Welt und wir sterben. In dem Moment, wo wir zur Welt kommen, haben wir die Chance, alles anders zu machen als unsere Eltern. Das tun ja auch viele. Okay, aber wir müssen jedes Mal von vorne anfangen. Also jede Generation muss von vorne anfangen, sich diese Geschichte zu bemächtigen sozusagen oder sie zu lernen. Und jede Generation bekommt irgendwas vorgesetzt, nachdem sie das tut. Also ich war an der Universität. Ich hatte konservative Professoren und eher liberale Professoren. Ich habe mich da so durchgewuselt. Wenn ich aber nur konservative oder nur liberale gehabt hätte oder Linke,
ja,
dann wäre mein Geschichtsbild ein völlig anderes.
Ja.
Ist ja logisch.
Sonst, und zwar eine ganze Generation lang. Ne?
Genau.
Und dann müssten deine Kinder gegen dich aufbegehren. Und
genau.
Ne, also und das ist natürlich, das sind halt nicht alle Kinder, die dann gegen deine alle Kinder deiner Generation, die gegen deine Generation aufbegehren und versuchen, die Geschichte Geschichtsinterpretation wiederherzustellen, sondern es ist ja nur eine Handvoll und die müssen sich dann erstmal durchsetzen. Das heißt, es braucht mehrere Generationen wahrscheinlich, bis das geklitterte Geschichtsbild wieder einigermaßen auf Fakten oder auf faktischen Füßen steht.
Ja, also ich wollte, es ist vollkommen richtig, aber ich sage nur ein Beispiel, wo wir wirklich auch der dritte Punkt wären ja die Nazis. Die haben ja die deutsche Geschichte auch so hervorgeholt, wie sie es gerade wollten. Da würde ich mal zwei Beispiele sagen. Karl der Große, der ist in Frankreich und in Deutschland mit Ausnahme der 12 Nazi-Jahre Pater Patriae. Ja, also der große Vorläufer sozusagen allen Gutens und allen tollen Dingen. Der hat den Euro vordekliniert, der hat die europäische Gesetzgebung vorgemacht, der hat den europäischen Binnenmarkt vorgemacht und so weiter und so weiter. So. Aber er war auch ein fanatischer Täufer, sage ich jetzt mal.
Ja.
Er war wirklich ein fanatischer Christianisierer und hat, wenn die Überlieferungen stimmen, das ist ja auch immer noch so eine Frage, Stichwort dunkles Zeitalter, Mittelalter, weil wir da wenig Überlieferungen haben. Also er hat einfach die Sachsen zum Beispiel wirklich mit dem Schwert christianisiert, Tod oder Taufe. Also wenn du dich taufen lässt, bleibst du leben, ansonsten Kopf ab. Und das hat bei den Nazis dazu geführt, dass das, was ich eben als positiv für uns gesagt habe, das wurde völlig negiert und Karl der Große war der Sachsenschlechter. Das gleiche Beispiel wäre Martin Luther. Ja. Die Nazis haben ja wirklich keine Skrupel gehabt, alle christlichen, katholischen, protestantischen Wurzeln so weit wie möglich zu kappen.
Ja.
Und haben dann die deutschen Christen dagegen gesetzt. Das war so eine Nazi-Organisation, angelehnt an die protestantische Kirche. So, furchtbares Pack, also ganz schrecklich. Und in dem Moment aber, wo die sogenannte Reichspogromnacht initiiert wurde, das war am Geburtstag von Martin Luther. Schrieben die deutschen Christen, reüssierend auf diese antisemitischen Ausfälle von Luther, die ja wirklich übel sind,
ja,
unstreitig.
So übel, dass man ihn eigentlich nicht feiern sollte heutzutage.
Eigentlich soll, also darüber kann man auch lange diskutieren, was hat denn da eigentlich geritten, das weiß kein Mensch, aber er hat es geschrieben. So, das lassen wir mal jetzt mal so stehen. In dem Moment, wo diese Pogromnacht stattfand, haben die am nächsten Tag, die deutschen Christen am nächsten Tag ein großes, ich glaube, ein Plakat geklebt, wo ein Zitat von Luther drin stand und dass er selbst der Reformator Martin Luther,
ja,
hätte die Juden am liebsten an der Nase durch die Manege gezogen. Irgendwie sowas. Also er wäre mit dem, was da passiert ist, einverstanden.
Ja.
Natürlich mit dem vordergründigen Ansinnen, die Menschen, die gezögert haben, angesichts der brennenden Synagogen das gut zu finden, mhm, dann sozusagen auf die Seite der Täter zu ziehen. Also da kannst du genau dran erkennen, es ist völlig willkürlich, wie du Geschichte interpretierst, und es ist vollkommen abhängig vom politischen System, wie Geschichte instrumentalisiert wird. Und das hat die DDR mit dem Geschichtsbeschluss 1955 gemacht, der sehr wirksam war. Wenn du dir heute ein Buch durchliest über, ich sag mal, die Bauernkriege, die Französische Revolution, die Russische Revolution, egal, das trieft, wirklich, das trieft von Ergebenheitserklärungen über die große sozialistische Weltrevolution, die sich letztendlich durchsetzt und den Menschen in das Paradies des Kommunismus führt. Das ist in jedem zweiten Satz, kannst du das rausinterpretieren. Liest du über den gleichen Tatbestand, nämlich die Oktoberrevolution, ein Buch aus Amerika oder dem Westen, dann findest du all das nicht und hast einfach eine andere. Da kam dann sich nicht, wie soll ich das mal vorsichtig benennen, nicht das Paradies des Kommunismus, sondern die Hölle.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich beides Quatsch.
Das heißt, du brauchst jeweils eine These, eine Antithese und eine Synthese, ja, eigentlich dann so, daraus. Ne?
Da kommen wir auf die alten Griechen.
Ja.
Genau so ist es.
Nur, es scheint mir, dass mindestens unfreie Verhältnisse in den Gesellschaften herrschen müssen, die Geschichte so, ich sag mal, eindeutig zu schreiben, unbedingt, versuchen und damit auch Erfolg unbedingt haben.
Unbedingt.
Wie sieht denn die Lösung aus? Das heißt, die Lösung ist dann doch wieder die pluralistische, liberale, absolut, Demokratie. Also, ne?
Aber da müssen wir uns einfach also ich habe ja auch selbst genug Bücher geschrieben. Ja. Und ich habe ja immer gedacht, das, was ich schreibe, das ist richtig.
Ist es nicht?
Ja, doch, für mich ist das richtig.
Okay.
Also ich habe jetzt gerade gesagt, also so eine These in einem Buch von mir, haben wir ja auch drüber gesprochen. Es gibt deutsche Geschichte eigentlich erst, sagen wir mal, seit Luther von mir aus, 1500. Mhm. Vorher gibt es keine deutsche Geschichte. Warum? Weil in der Zeit gibt dieses Heilige Römische Reich den Zusatz deutscher Nation. Da wird also das Deutsch als Gruppe innerhalb dieses Vielvölkerstaates so bedeutend, dass sie prägend wird. Das heißt, diese Deutschen, sagen wir mal, aus Thüringen und aus Baden und wo immer sie herkamen, hatten so eine Art Gefühl füreinander entwickelt. Mhm. Aber vorher, das ist wirklich meine echte Überzeugung, war es so nicht. Um es mal klar zu sagen, die einen kannten die anderen nicht.
Ich wollte gerade sagen, wer in Schleswig hatte,
keiner,
wusste
keiner
denn überhaupt von der Existenz,
keiner,
von Leuten in Bayern? Also das ist
keiner, also naja, schon ein paar,
ja, aber
nicht viele.
Zuspitzung.
So, genau, und in dem Moment, wo du sagst, die Deutschen, ja, da musst du ja bestimmte Grundstrukturen haben. Also gibt es einen Staat zum Beispiel, sprechen sie alle die gleiche Sprache, haben sie die gleiche Kultur und so weiter. Und um das zu definieren, kann man natürlich sagen, gucken wir doch mal, was so seit 1500 passiert ist. Da gibt es viele Dinge, wo man sagen kann, ja, da sind viele Leute, die Deutsch sprechen, in der gleichen Situation gewesen. Zum Beispiel beim Dreißigjährigen Krieg. Der fand auf deutschem Boden statt, und zwar mehrheitlich da, wo jetzt MacPom ist, und also so Nordosten. Das heißt, die haben die gleiche Erfahrung gemacht, dadurch sind sie gleichermaßen geprägt worden. Das fügt sie zusammen. Dann haben sie sich gemeinsam gegen Napoleon gewehrt, und durch diese Gefahren von außen gab es noch die Türkenkriege. Auch so ein Punkt, wo man sagte, da schweißt es zusammen. Durch diese gemeinsamen Erfahrungen wachsen sie auch zusammen. Und als dann die Eisenbahn kam, konnten sie auf einmal tatsächlich in relativ kurzer Zeit, also verglichen zu heute, relativ kurzer Zeit, von, ich sag mal, du hast gerade gesagt, von Kiel meinetwegen nach München fahren, um zu sehen, dass man dort auch Deutsch spricht. Ja. Und dann stellt sich ja erst heraus oder ein Zustand ein, der sagt, ah, vielleicht sollten wir einen gemeinsamen Staat gründen. Das beginnt genau in diesem Moment. Die Forderung nach einem gemeinsamen Staat wird, glaube ich, zum ersten Mal Ende des 18. Jahrhunderts von irgendeinem Intellektuellen aufgeschrieben. Ich glaube, es war Karl Friedrich von Moser. So, und aber wenn ein Intellektueller das sagt, dann wird das diskutiert in irgendwelchen klugen Zirkeln im Hinterzimmer, aber eben nicht auf der Straße, auf dem Markt. So, und das passierte eben erst bei der 48er Revolution oder in den Jahren des sogenannten Vormärz. Mhm. Und dann kam es zur Staatsgründung und damit kann man dann auch sagen, okay, und jetzt haben die Deutschen nun tatsächlich eine gemeinsame Geschichte. Sie werden von den gleichen Gesetzen regiert, sie haben eine gemeinsame Regierung, sie haben eine gemeinsame Währung, sie haben gleiche Uhrzeit. Ja, das ist zum Beispiel.
Das war die Bahn, ja.
Da habe ich gedacht, siehste, es gab einen Zeitunterschied von, glaube ich, 62 Minuten, um mal im Bild zu bleiben zwischen Kiel und München. Und die Bahn hat gesagt, das geht nicht.
Ja.
Das geht nicht. Und dann haben wir mit Widerwillen angefangen, die Uhren gleichzustellen. Das musst du dir mal vorstellen. Da können wir doch nicht erzählen, dass das ein Staat war.
Ja, stimmt.
So. Aber trotzdem kann man natürlich sagen, das ist alles dummes Zeug. Tacitus hat geschrieben, die Germanen. So, ja. Und Germanen und German und Germany, wo kommt das wohl her? Ja, ja. Und da kannst du natürlich auch noch sagen, ja, wenn du das so siehst, ja, wenn das für dich eine Klammer ist, dann bitte.
Ja. Also sag mal, jetzt mal abgesehen jetzt von der extremen Rechten, welche Geschichte versuchen wir denn eigentlich gerade zu klittern? Vielleicht sogar ohne es zu merken.
Ja, wir merken es nicht. Also das ist auch wirklich eine wesentliche Erkenntnis, die mein zukünftiges Leben deutlich verändert, weil natürlich leben wir auch in so einem Kokon. Wir haben jetzt ein Feindbild Putin und ein Feindbild Trump meinetwegen und von mir aus auch noch Xi Jinping oder was weiß ich. So, und dann bilden wir Opposition. Das heißt, wir heben unser System hoch, weil wir es besser finden als das andere.
Ja.
Gut. Ich sag mal, ohne jetzt auf die Europäische Union oder auf Deutschland zu rekurrieren, das plurale System mit dem Widerstreit der Meinungen, mit der Tatsache, dass du mit der totalen Unsicherheit leben musst, ob das, was du gerade hörst, von mir oder von wem auch immer richtig oder falsch ist, bietet für mich viel mehr Chancen als ein System wie zum Beispiel in der DDR, wo dann in diesem Falle Friedrich Merz sagt, die Französische Revolution war Mist, weil, und das steht jetzt in allen Büchern und Punkt um.
Ja, damit. Es ist halt auch, also das plurale System, in dem wir leben, das vor allen Dingen freiheitliche System, in dem wir leben, ist vor allen Dingen wahnsinnig anstrengend. Also man muss sich ständig in seine eigenen Angelegenheiten einmischen.
Ja.
Und es ist natürlich wesentlich komfortabler letztendlich, also jetzt psychologisch komfortabler.
Absolut.
Regeln der Angelegenheiten in die Hände eines Führers, eines Diktators, einer Partei, also irgendeiner Struktur, ja, im Grunde die Gewalt abzugeben und nie wieder drüber zu reden. Das ist halt einfacher, ja.
Und deswegen ist es ja auch einfach anfälliger. Also wir sind viel, viel anfälliger als die Russen, also das System in Russland, weil es ist auch abgeschottet gegen andere. Es kommt keine ausländische Presse mehr rein. Sie haben nur noch eingeschränkte Internetverbindungen.
Naja, und es gibt halt vor allen Dingen in diesen Staaten wie Russland, wie China, wie in den USA jetzt mittlerweile auch. Es ist ja so eine quasi Staatsreligion, die da existiert. Das heißt, es ist nicht nur psychologisch komfortabler, dass du dich nicht mehr um deine eigenen Angelegenheiten kümmern musst, sondern dir jemand sagt, was richtig und was falsch ist, sondern es gibt dir auch Halt. Das wird ja religiös überhöht.
Es ist, um es mal auch wirklich auf den Punkt zu bringen, und da finde ich, Donald Trump ist ein besseres Beispiel als Putin, weil er dreht aus einer komplett liberalen Gesellschaft.
Ja.
Die Vereinigten Staaten von Amerika waren für mich der Inbegriff einer liberalen Gesellschaft.
Ja.
Macht er das krasse Gegenteil und zwar innerhalb ganz kurzer Zeit.
Das ist das Erschütternde.
Er merkt, die Leute folgen ihm, jedenfalls in der Mehrheit. Was der jetzt gerade in Los Angeles macht.
Wir sind, muss ich mal dazu sagen, wir sind mit der Sendung ungefähr 4 Wochen im Vorlauf. Wir wissen jetzt nicht, was in 4 Wochen in den USA los ist, aber wenn es ja, so weitergeht wie bisher, dann könnte es sein, dass, wenn ihr diese Sendung hört, da schon eine mittlere Katastrophe ausgebrochen ist.
Ja, oder eben auch nicht, je nachdem, wie er zurückzieht, kann ja auch sein. Aber das ist im Grunde genommen eher, also das ist ja für ihn ein Geschenk, dieser Wahnsinn da. Also er gibt den Anlass dafür, dass protestiert wird. Ja. Dann gibt es Leute, die protestieren weit über die Stränge hinaus, zünden Autos an und beschießen Polizisten. Das wiederum nimmt er zum Anlass, die National Guard hinzuschicken, die gar nicht in seiner Kompetenz eigentlich sind, sondern in den Bundesstaaten. Und damit eskaliert er immer weiter. Und er kommt dann als die ordnende Hand von oben über das Ganze drauf und sagt, wenn ich nicht eingreife, dann brennt Los Angeles. Und zwar komplett. Das ist die zweitgrößte Stadt der Vereinigten Staaten. Das ist sozusagen das ist einerseits die Filmindustrie, andererseits natürlich
auch Kalifornien. Wenn Kalifornien ein eigener Staat wäre, wäre das eine der, weiß ich nicht, 5 größten Volkswirtschaften der Welt.
Genau.
Oder so. Es ist einfach,
So, also er zeigt sozusagen, er ist bereit, den Führer auch wirklich zu geben. Also er redet nicht nur, sondern er macht es auch. Und schaltet gleichzeitig den wahrscheinlichen Gegenkandidaten bei der nächsten Präsidentschaftswahl auf Ducken, ja, weil irgendwann muss der kalifornische Governor einknicken oder wird einknicken, weil er hat dann gegenüber der Zentralmacht dann doch nicht so viele Möglichkeiten wie umgekehrt die Zentralmacht gegenüber dem Bundesland oder Bundesstaat Kalifornien. Mhm. Also, so, und jetzt ist die Frage, was machen die Menschen in den übrigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten? Die sehen ja jetzt, boah ey, wenn Kalifornien eine auf die Nuss kriegt, was ist dann mit, keine Ahnung, Pennsylvania?
Ja.
Ja, oder Nevada oder so kleineren
Bundesstaaten. Wenn schon Kalifornien sich nicht wehren kann, dann können wir das erst
recht nicht. Und damit, du befindest dich jetzt, also er hat jetzt den entscheidenden Schlag sozusagen losgetreten und er beginnt jetzt das komplette Umkrempeln dieses Staates und einfach, er sagt jetzt einfach, ich will autoritäre Strukturen mit einer zentralistischen Top-Down-Organisation. Mhm. Und das bedeutet das Ende der Pluralität in den Vereinigten Staaten. Wenn die Menschen sich wehren, wird Trump aus dem Amt gejagt. Da bin ich ziemlich sicher. Mhm. Wenn es wirklich Massenproteste gibt, dann ist Schluss. Weil dann ist auch die Frage, folgt das Militär zum Beispiel, ja? Also würde die amerikanische Militärführung auf die eigenen Leute schießen? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, aber
es sind ja schon Marineinfanteristen losmarschiert. Ja,
aber die schießen noch nicht.
Überhaupt losmarschieren, finde ich schon ein starkes Stück.
Ja, die stehen halt unter dem Befehl des Präsidenten. Ja. Und die Frage ist eben einfach, wie lange machen, wenn der jetzt wirklich sagt, schießt, und da gibt es mal, sag mal, 50 Tote, 50 amerikanische Tote. Dann gucken wir weiter. Wenn die Amerikaner das mitmachen, dann glaube ich, ist das Land wirklich echt verloren. Wenn sie es nicht mitmachen, gibt es jetzt noch eine Entscheidungsschlacht. Ansonsten ist genau das, was du eben gesagt hast, dieses Schwierige, diese ewige Diskussion, dieses immer wieder Austarieren zwischen unterschiedlichen Meinungen, das alles geht den Leuten teilweise jedenfalls auf die Nüsse. Weil sie das nicht können, weil sie das nicht wollen, weil sie keine Zeit dazu haben, weil die restliche Zeit, die sie noch haben, geht auch mit Arbeit und Kindererziehen drauf und dann haben sie keine Lust, was anderes als Basketball zu machen oder so, ja. Aber sie müssen sich eben unentwegt auseinandersetzen und das irgendwann kippt das um und das ist jetzt möglicherweise genau der Moment, wo dann einer kommt und sagt, wir hören mit der Scheiße jetzt auf. Jetzt ist Schluss. So, wir machen das jetzt alles anders und ab heute gilt, was ich sage. Und wenn ihr mitkommt, ist alles gut, dann mache ich euch Steuergeschenke in Milliardenhöhe.
Selbst das macht das US-Regime ja gerade nicht, sondern die nehmen das Geld den Schwächsten weg und geben es den Stärksten. Das ist ja eigentlich es ist wirklich ein, ich hoffe, dass das dann auch wirklich in der Geschichtsschreibung dann entsprechend gewürdigt wird in Zukunft. Das ist gerade ein Paradebeispiel dafür, dass wir in den liberalen Demokratien schon seit vielen Jahrzehnten, eventuell seit immer, also wir im Sinne von die Massen, gegen unsere eigenen Interessen Wahlentscheidungen treffen. Ja, das ist wirklich faszinierend, wie man da unter einem Brennglas gerade in den USA sehen kann, was, ja, ich sag mal, der Souverän, also welche Fehler der Souverän, das Volk, welche Fehler der Souverän die ganze Zeit macht und was das für Konsequenzen hat. Ich finde das Ich finde das faszinierend auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es natürlich erschütternd, weil ich vermutlich noch 20, 30 Jahre hier auf dieser Welt leben muss und ich habe nicht das Gefühl, du, als würde das ein angenehmes Leben werden.
Ja, aber darf ich nochmal auf den Geschichtsbeschluss der DDR-Führung zurückkommen? Bitte. Wer sagt dir eigentlich, dass die Form, die du gut findest, wirklich die beste ist? Das ist ja auch nur subjektiver Kram von Holger Klein,
ja,
der so groß geworden ist, ja, wie ich auch. Ich würde das auch so sagen, aber das ist ehrlich gesagt auch nur emotionaler Individualismus, weil du weißt nicht, du hast die Erfahrung nicht gemacht, wie Moment. Es, wir müssen ja jetzt nicht gleich an Putin denken oder an Erich Honecker, aber so eine softe Form von strukturierter Autorität, wenn du mitmachst und da im Mainstream bist, dann geht's dir in der Türkei gut.
Ja, aber die Frage ist, wie lange geht's dir gut? Diese Frage überhaupt zu reflektieren, erfordert natürlich auch eine gewisse Reflexionsfähigkeit und die scheint vielen Menschen abzugehen. Womit ich bisher noch jeden, ich sag mal, Autoritaristen oder Autoritätsfreund gekriegt habe, ist die Frage, wie möchtest du denn bitte den Machtwechsel im Land haben? Möchtest du den friedlich haben oder möchtest du den mit Krieg haben? Und die einzige Möglichkeit, den friedlich zu haben, ist demokratische Wahlen.
Ja.
Freie, gleiche, geheime Wahlen. Ist die einzige Chance auf einen friedlichen Machtwechsel. Selbst in dynastisch geführten Ländern wie Nordkorea oder sowas, da herrscht ja ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung.
Ja, aber das ist jetzt was anderes. Also das ist ja eine Diktatur. Also davon reden wir jetzt mal nicht. Es geht nur darum, ob du in diesen Zeiten, also wir müssen ja auch mitbedenken, du lebst in ganz wilden Zeiten, wo du wirklich im Grunde genommen sind alle deine alten Sicherheiten sind über den Haufen geschmissen.
Ja.
Ja. Und dann ist natürlich so ein autoritäres System, wo einfach Herr Erdogan sagt, wir sind jetzt das hier und wir machen das jetzt besser, in Anführungsstrichen besser dran, als ein System, das von Friedrich Merz regiert wird, ohne jetzt ihn persönlich anzugreifen, der einfach austarieren muss, Wie werde ich empfangen im Weißen Haus?
Ja.
Was muss ich machen, damit ich da nicht so vorgeführt werde wie Herr Zelensky? Das sind ja Gedanken, die ja eigentlich nichts mit Politik zu tun haben, sondern die einfach
Boulevard ist das.
Boulevard und nach Außendarstellung rufen. Also wie komme ich da am besten weg? Ja, wie finde ich auf diesen Idioten da Einfluss und all solche Sachen? Wenn du mit rein rationalen Menschen dich unterhältst, wenn deine Politikerkollegen alle danach ticken zu sagen, wir wollen die beste Lösung für uns alle finden, sage ich jetzt mal, ja, und zwar in einer Diskussionsrunde, dann siehst du ganz anders aus. Und du hast es aber nicht mehr in China, du hast es nicht in Russland, du hast es nicht in der Türkei, du hast es nicht in Belarus, du hast es nicht in Nordkorea, du hast es nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, du hast es nicht in Argentinien und du bist auch schon in Italien ziemlich gearscht. Du wirst jetzt in Holland merken, dass das ein völliges Chaos werden wird. Es könnte sein, dass wir in Frankreich sowas erleben. Und in Ungarn und in der Slowakischen Republik und so weiter. Das ist doch, ich meine, ich bitte dich, da kannst du doch sagen, das hat keinen Sinn. Wir müssen uns anders aufstellen. So, und dieses anders aufstellen.
Wir als Progressive, als Liberale müssen uns anders aufstellen. Ja.
Wir kommen da unter die Räder.
Ja, absolut.
Wenn wir so weitermachen, kommen wir unter die Räder.
Alle diese Systeme, die haben eine große Gemeinsamkeit. Sie dulden keine Abweichung.
Richtig.
Und das mag alles komfortabel sein und so weiter, wenn du ein bisschen angepasst bleibst und sowas. Aber wenn du das nicht sein möchtest, dann kriegst du ein riesiges Problem. Und was auch ein gutes Argument gegen diese Staatsformen ist.
Du musst mich nicht überzeugen.
Ich weiß, aber
unsere Hörer, das ist schon klar.
Stimmt, die sind wahrscheinlich auch schlau genug. Ja.
Ja, also Donald Trump hat heute angekündigt, er würde auch Europäer nach Guantanamo verlegen. Und zwar in einen Knast, den er da gewaltig ausbauen will. Damit er diese ganzen illegalen Drecksäcke los wird. So. Ja.
Wahnsinn.
Da wird kaum einer was gegen machen können. Das ist exterritoriales Gebiet, noch viele Jahre auf Kuba. Da kann der machen, was der will. Und das interessiert ihn auch nicht, ob der internationale Gerichtshof ihn dann anklagt oder sonst irgendwas. Das ist dem scheißegal. Und die Amerikaner finden es gut, dass möglichst viele illegale Immigranten aus dem Land rauskommen.
Ja, und solange die Welt auf die USA angewiesen ist, wird sich da auch überhaupt nichts dran ändern lassen. Weil wer sollte Druck ausüben? Ja.
Genau. China mit den seltenen Erden.
Ja, aber China so will, das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden.
Ich weiß auch nicht. Aber
wahrscheinlich eine andere Sendung.
Genau. Also wie gesagt, es ging mit dem Geschichtsbeschluss los und du siehst mal, was das für einen Rattenschwanz von Gedanken hinter sich herzieht und in welchem Dilemma wir eigentlich stecken mit unseren liberalen Gesellschaften, weil das eben einfach so einfach nicht ist. und wir wirklich hin und her eiern, weil sich die Welt so massiv geändert hat und wir einfach mit ihr nicht zurechtkommen. Weil wir von nicht mehr von Freunden umgeben sind, sondern von, ich will jetzt nicht gleich Feinde sagen, bei Putin ist es schon so, aber ja, auf jeden Fall.
Weiß ich nicht. Das ist auch das Interessante. Wir leben halt mittendrin in einer Revolution, deren Dimension und Richtung wir nicht ansatzweise zu beschreiben in der Lage sind. Aber das sage ich schon seit vielen Jahren. Das sage ich eigentlich, seit das Internet angefangen hat.
Ja, du bist ja auch ein schlauer Junge.
Natürlich. Aber dann übernehme ich den Laden jetzt hier. Dann mache ich Deutschland platt. Komplett wird geparkplatzt und dann kommt hier ein Spaßbad hin.
Genau. Also du sitzt ja schon manchmal im Zug der Deutschen Bahn, die dann die übliche Verspätung hat und du fragst dich dann, ist das jetzt hybride Kriegsführung von Putin oder ist das, weil die Deutsche Bahn einfach echt scheiße ist?
Ja? Gehörst du? Du hast ja sowieso eine Solaranlage, aber ich stelle fest an mir, dass ich gelegentlich mal denke, sollte ich mir vielleicht hier noch so einen kleinen Stromspeicher hinstellen, damit ich wenigstens ein paar Tage Licht und Wärme habe.
Ja.
Ein Fass ohne Boden. Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Sehr gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 7. Juli 2025 auf Deutschlandfunk Nova. Und ich würde mich freuen, den einen oder die andere von euch beim Hörertreffen in Odonien zu sehen am 1. September 2025.
Wer redet, ist nicht tot.